Mich fasziniert das Miteinander, das wir haben in diesem Gottesdienst heute. Ich weiss nicht, ob euch das bewusst ist, aber eigentlich war heute ein Gottesdienstplan ohne Musikteam. Ihr wisst, um unsere Engpässe, die wir haben. Und dann hat Marco gedacht, komm, ich frage jetzt spontan ein paar Junge an. Und mich begeistert, dass sie spontan parat sind, da drin zu stehen. Der Janik an der Gitarre hat mich besonders abgeholt. Und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, wo wir euch hier dabei haben und eine tolle Lobpreise dürfen haben. Wir singen ja nicht einfach Lieder, um noch ein Lücken zu füllen, sondern es geht genau in das Thema rein. Wir sind nicht alleine. Singen ist ein Ausdruck von unserem Vertrauen in Gott. Wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass er an unserer Seite ist. Und um das soll es heute Morgen gehen, ums Gebet. Man erzählt sich folgende Anekdote. Es hat einmal eine grosse Dürreperiode gegeben. Es hat und hat nicht regnen wollen, obwohl es normalerweise in dieser Zeit regnen musste. Aus Wochen ohne Regen sind Monate geworden. Der Boden ist ausgetrocknet und es ist langsam wirklich kritisch geworden für die Ernte. Und so hat die Gemeinde, nicht die politische Gemeinde, die Kirchengemeinde entschieden, wir machen einen Bittgottesdienst. Wir wollen vor Gott einstehen dafür, dass es regnen kann. Und sie haben die Bevölkerung aufgerufen, kommt, geht beten. Wir brauchen alle dringend den Regen. Und sie sind erstaunt am Morgen von dem Gebetssonntag, dass so viele Leute gekommen sind. Sie haben sich versammelt und unter der Gemeinde hat es einen Bub gehabt. Vielleicht 9, vielleicht 10. Und der Bub war der Einzige, der einen Regenschirm mitgenommen hat. Gebet. Für die einen ist Gebet ein wundervolles Geschenk, wo sie die Beziehung, das Vertrauen zu Jesus, zu Gott und Vater können zum Ausdruck bringen und leben. Und für andere ist irgendwo ein Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld zwischen, man muss ja beten als Christ, man tut beten, aber es tut sich nichts, es bringt mir nichts. Und dann gibt es noch die Dritten, die sagen, ja, Gebet ist eigentlich irgendwo, ihr erachtet es als sinnlos, ist irgendwo Zeitverschwendung. Und um die Spannung, wo wir uns irgendwo drin befinden, soll es heute Morgen geben und wir begeben uns auf eine Entdeckungsreise von einer fantastischen Gebetserhörung, die die frühe Gemeinde hat dürfen erleben. Eine Gebetserhörung, die aber gleichzeitig im Kontrast zu einer grossen Nicht-Gebetserhörung steht. Und wir werden uns von dieser Geschichte herausfordern lassen. Die wollen mitlesen, wir sind immer noch in der Apostelgeschichte unterwegs, im Kapitel 12, Verse 1 bis 17. Wir waren ja letztes Mal im Kapitel 10, Cornelius und die Nicht-Juden, die zum Glauben gekommen sind. Und heute im Kapitel 12, unser nächster Stopp. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es wahrhaftig geschehen durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, dass es so wäre. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wir sind jetzt schon ein Zeitchen mit dem Petrus unterwegs in dieser Kampagne, fast eine perfekte Gemeinde. Und der Lukas steigt in den Abschnitt an, um diese Zeit. Und ich habe mich gefragt, wann ist das genau gewesen, um diese Zeit? Wir haben angefangen mit dem Erlebnis von Petrus in einer Neuberufung nach der Auferstehung von Jesus. Und die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte, die wir miteinander angeschaut haben, sind immer so kurz nach Ostern. Kreuzigung und Auferstehung von Jesus gewesen. Es ist das erste Mal, dass der Lukas da im Kapitel 12 wieder Bezug darauf nimmt und uns einordnen lässt, wo befinden wir uns eigentlich in der Weltgeschichte. Ich habe im Hauskreis am Freitag gefragt, was habt ihr das Gefühl, wann hat sich das Ereignis vom Hauptmann Cornelius, das wir letzte Woche angeschaut haben, abgespielt? Und ich frage euch, was habt ihr das Gefühl, wann hat sich das zugespielt? Sind wir da ein paar Monate oder ein Jahr nach der Auferstehung von Jesus, weil es geht ja wieder ums Passafest, oder sind es vielleicht sogar 2-3 Jahre, das sind so meine Gedanken gewesen. Wenn wir da mal schauen, wir müssen noch einschalten. Wir schauen gerade. Habe ich keine Angst. Ist noch immer gegangen. Man weiss, dass die Kreuzigung etwa 30 bis 31 nach Christus war. Das heisst, die Berufung, die Neuberufung von Petrus, die haben wir zu diesem Zeitpunkt, 30, 31 nach Christus, erlebt. Nachher sind wir eingestiegen in die frühe Gemeinde, die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Das ist auch kurz nach der Auferstehung und der Kreuzigung, oder der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus gesehen. Und dann haben wir Apostelgeschichte 4 gesehen, der Petrus und der Johannes, die sich vor dem Hohen Rat müssen verantworten. Das ist in der Woche, in der Monatsfrist, ist das dort irgendwo passiert. Und nachher ist der Cornelius, ich weiss nicht genau, wie das datiert wird, bin dem auch nicht nachgegangen, aber aufgrund von der Situation, wie sich darstellt, sind wir da bereits 35 nach Christus. Und der Herodes, das ist der Herodes Agrippa der Erste. Den kann man zeitgeschichtlich sehr genau einordnen. Man weiss, dass der 41 bis 44 nach Christus König über Israel geworden ist. Er hat schon voran über Galiläa und Samaria herrschen. Und nachher 41 nach Christus ist ihm auch Judäa gegeben worden. Er ist König von Israel geworden. Und wenn wir nachher weiterlesen würden, sehen wir, dass der Herodes relativ bald nach diesem Ereignis stirbt. Und darum sind sich Kommentatoren eigentlich einig, wir befinden uns 44 nach Christus. Also wir sind bereits einige Jahre nach der Auferstehung von Jesus. 14 Jahre alt ist die Gemeinde Grössenordnung schon in etwa und erlebt da, wie der Herodes versucht, am Volk der Juden zu gefallen. Man weiss das aus der säkularen Geschichtsschreibung. Der Herodes war einer, der versucht hat, das Volk der Juden zu garnen. Er ist selber, hat jüdische Wurzeln gehabt, ist aber Römer durch und durch gewesen, ist in Rom aufgewachsen. Und als er zurückgekommen ist, durch eine glückliche Fügung, sage ich mal, der war eigentlich im Gefängnis gewesen, hat er versucht, das Volk für sich zu gewinnen. Und die Bibel bestätigt uns, er findet raus, er findet Gefallen beim Volk, wenn er die Leiter der frühen christlichen Gemeinde verhaftet und umbringen lässt. Er lässt den Jakobus hinrichten. Und spannend ist, dass der Lukas uns kein Detail darüber gibt, wie es so weit gekommen ist, warum das passiert ist. Der Jakobus war ja einer der wichtigsten 3 Jünger. Der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Johannes und Jakobus waren Brüder. Und der Lukas unterlässt uns, irgendetwas darüber zu erzählen, wie es so weit gekommen ist. Und er erzählt uns auch nicht, wie die Gemeinde damit umgegangen ist. Es ist einfach passiert und er legt seinen Fokus noch viel mehr auf das, was jetzt kommt. Der Herodes merkt, das schmeckt den Juden, das hören sie gern. Also lässt er den Petrus auch gefangen setzen während Passa 4 und wartet, bis das Passa vorbei ist. Während der Passafeierlichkeiten ist die Aufmerksamkeit vom jüdischen Volk noch immer anders. Also wartet er, bis das vorbei ist und dann kann er den Petrus öffentlichkeitswirksam verurteilen lassen und hinrichten und so seine Vormachtstellung stärken. Und es führt zu einer Geschichte, die uns mit ihnen nimmt, in die Macht und die Souveränität, die Gott hat. Es nimmt uns mit ihnen in eine Geschichte über die Kraft, die das Gebet hat. Zuerst einmal beschreibt uns Lukas einfach die Lage, wo sich der Petrus drin befindet. Der Petrus, er ist der Leiter von dieser frühchristlichen Gemeinde, von dieser Gemeinde hier in Jerusalem, der wichtigste Leiter. Und im Gegensatz zu früheren Aufenthalt im Gefängnis, wir wissen von mindestens zweimal, wo er schon gefangen gesetzt worden ist, weiss der Petrus das Mal, ich werde nicht freikommen. Also er ist mit der Gewissheit im Gefängnis, ich werde hingerichtet werden, so wie auch der Jakobus hingerichtet worden ist. Und Petrus und der Gemeinde ist das beiden bekannt. Und der Petrus ist unter strengen Sicherheitsmaßnahmen. Im Kapitel 5 lesen wir von einer Verhaftung, wo der Petrus von einem Engel befreit wird und zurück in den Tempel geht predigen. Vielleicht hat der Herodes von dem gewusst und er will nicht, dass das wieder so kommt. Und darum hat er 16 Soldaten abgestellt, die den Petrus bewachen. Immer in 3-Stunden-Schichten haben sich die Römer abgewechselt in so Wachen. Das heisst, 2 Soldaten waren links und rechts von dem Petrus gewesen, haben ihn selbst in der Nacht, wenn er geschlafen hat, bewacht. Und 2 Soldaten sind vor der Zellentür gestanden. So ist die Situation von Petrus gewesen. Man hat ihn zusätzlich noch angekettet, ob an den Römer oder an der Zellenwand, das wissen wir nicht genau. Es wird relativ klar, es ist eine aussichtslose Situation. Also nach menschlichem Verständnis ist keine Chance, keine Möglichkeit, da rauszukommen, der Petrus seine letzten Stunden haben geschlagen. Und jetzt lesen wir im Vers 5, was die Gemeinde da rein tut. Vers 5, der zweite Teil. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören zu Gott. Für ihn zu Gott. Wie wir das uns vorstellen, sehen wir nachher in den späteren Versen. Die haben sich getroffen in diesen Versammlungshäusern, die sie eh schon hatten. Eines von diesen Häusern war das Haus der Mutter von Johannes Markus. Das ist der, das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und das muss ein recht grosses Haus gewesen sein. Wir würden von einer Villa reden, hat einen eigenen Vorhof gehabt, abgrenzt mit einer Mauer, ein eigenes Torhäuschen. Und dort haben sich normalerweise Christen getroffen, um miteinander feiern, Gemeinschaft haben, zum zusammen beten in guten Zeiten und offensichtlich auch in schlechten Zeiten. Es war ein Ort, wo sie in dem Bewusstsein zusammengekommen sind, wir sind nicht alleine. Wir können mit dem, was uns beschäftigt, können wir vor Gott kommen, vor ihm ausbreiten. Und so haben sie es auch da gemacht. Sie haben sich in dieser Not über die Verhaftung von ihrem Gemeindeleiter getroffen, um zusammen vor Gott für ihn einzustehen. Und das ist der Moment, wo ich die Frage in den Raum stellen will. Warum beten eigentlich Leute? Warum betest du? Oder vielleicht auch, warum betest du nicht? Was ist das, was uns motiviert und überzeugt zum Beten? Und ich habe 2 Personen aus der Gemeinde gefragt, ob sie mir eine kurze Sprachnachricht machen würden und uns teilhaben lassen, warum beten sie eigentlich. Kannst du die erste ablaufen lassen, Severin?
Gebet ist für mich Kraftquelle, Sorgentelefon, eine 24-Stunden-Service-Hotline inklusive Auskunft, ein unzensurierter Austausch unter Freunden, unzensuriert bezüglich Inhalt und Emotionen und das alles erst noch mit 100%iger Diskretion und Daten.
Und Datensicherheit hat es geändert. Mir hat das fasziniert, wie Manuela das auf den Punkt gebracht hat. In knapp 20 Sekunden die Fülle, was Gebet für sie ist. Und ich glaube, wenn Menschen Gebet als das erleben dürfen, wie sie es beschrieben hat, als Kraftquelle, Sorgentelefon, eine Service-Hotline, dann ist es nur logisch, dass die Menschen in Notsituationen vor Gott kommen und das einfach vor ihm ausbreiten müssen. Sie wissen, wo bin ich letztendlich besser aufgehoben in den Überforderungen von meinem Leben als im Gebet mit meinem Gott? Machen wir uns an dieser Stelle doch kurz bewusst, was ist Gebet eigentlich? Das ist so das, was bei mir ausgelöst hat, in der Auseinandersetzung mit dem Thema, was ist Gebet eigentlich? Wir haben schon viele, die meisten von uns wahrscheinlich viele Sachen, Facts dazu gehört und doch lohnt es sich, sich zu überlegen, was ist Gebet eigentlich? Gebet ist ja letztendlich Zwiesprache mit Gott. Wir müssen uns mal bewusst machen, mit wem reden wir eigentlich? Gar nicht einmal so sehr, was reden wir, sondern mit wem? Wer ist da unser Gegenüber? Im Gebet dürfen wir uns vor den Gott stellen, der Schöpfer von Himmel und Erden ist. Es ist der Gott, der Macht hat über die ganze Welt, was auf dieser Welt passiert, der Macht hat, einzugreifen, in einzelne spezifische Situationen etwas zu verändern, auch wenn es unmöglich aussieht. Und es ist der Gott, der ein persönliches Interesse an jedem von uns gezeigt hat. In Jesus Christus bewiesen hat, ich möchte mit dir persönliche Beziehung haben. Ich möchte es ermöglichen, dass du mit mir kannst reden, ohne dass die Mauer von einer Sünde zwischen dir und mir steht, wie es Jesaja zum Beispiel beschreibt. Und wo diesen Leuten, die das Geschenk annehmen, der Heilige Geist gibt, dass wir wieder in Beziehung mit Gott sein können. Es ist ein persönliches Gegenübertreten unserem Herr und unserem Erlöser. Und die Bibel zeigt uns nachher, dass auf dem gemeinsamen Gespräch, auf dieser Beziehung mit dem Gott, verschiedenste Verheißungen liegen, die uns eigentlich begeistern müssten. Schon nur ganz allgemein gesehen ist das Gebet, das Gespräch mit Gott, mit dem Gott, der an unserer Seite ist, der uns verspricht, wenn ihr euch näher an mich haltet, halte ich mich näher an euch. Wer in mir ist, dann bleibe ich in ihm. Es ist das Gespräch mit dem Gott, der für uns ist und nicht gegen uns ist, sagt Paulus im Römerbrief. Also ich stehe vor meinem Fürsprecher, nicht vor dem, der mich verurteilen will, wenn ich sein Kind bin. Ich bin im Gespräch mit dem, der mich führen und leiten will, der zu mir reden will, mir helfen, mein Leben zu gestalten. Es ist das Gespräch mit dem, der versprochen hat, ich will eure Sorgen und Lasten abnehmen und für euch sorgen. Ich will euch erquicken. Ich will euch Lebensfreude geben. All das sind Sachen, die explizit oder implizit in Bezug auf das Gebet, auf die Gemeinschaft mit Gott verheißen sind. Und in diesem Setting dürfen wir ins Gebet hineingehen. Und wenn wir die erste Gemeinde anschauen, dann sehen wir Menschen, die in diesem Bewusstsein unterwegs waren. Und sie haben grossen Wert darauf gelegt, mit dem Gott unterwegs zu sein. Das Gebet zu pflegen, dem einen Stellenwert in ihrem Leben zu geben. Es waren Menschen, die in den vergangenen Jahren einige herausfordernde Situationen erlebt haben. Und sie durften immer wieder erleben, wie Gott übernatürlich eingegriffen hat. Wir reden von Heiligen, wir reden von Dämonenaustreibungen, wir reden sogar von Totenauferweckungen. Sie durften erleben, wie er ganz persönlich in ihr Leben hineingeredet hat und Veränderung geschenkt hat. Es war nicht einfach nur ein Gott, den sie irgendwo vom Gehören sagen gekannt haben, sondern sie haben es ganz persönlich erleben, was für eine Kraft der Gott hat und dass im Gebet die Kraft plötzlich erlebbar wird. Sie haben entdeckt, wie Gebet ihnen geholfen hat, um Notsituationen durchzuleiden, Kraft zu bekommen, Beistand zu bekommen, wie sie neue Fokus bekommen haben. Alles Gebetserlebnis, das viele von uns auch schon gemacht haben. Und so ist Beten eigentlich Ausdruck von ihrem tiefen Vertrauen gewesen, dass Gott sie auch in dieser Situation wird durchbegleiten, der Petrus wird durchbegleiten. Und sie haben das in dem Moment nicht alleine getan, sondern sie haben es miteinander gemacht. Finde ich ganz einen spannenden Aspekt. Wir haben es vor ein paar Wochen miteinander angeschaut, wie stark das Gemeinde aufs Miteinander ausgelegt ist. Und das betrifft auch das Gebet. Gemeinschaft spielt eine relevante Rolle. Wir haben zum einen das persönliche Gebet, das sehr stark betont wird. Das persönliche und regelmäßige Gebet, das uns immer wieder Ermutigung zugesprochen wird. Und auf der anderen Seite haben wir die Bibel, die gerade auf das gemeinsame Gebet einen starken Fokus und ganz spezielle Verheißungen legt. Zum Beispiel Jesus selber in Matthäus 18, wo er uns die Zusage macht, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Das ist eine Verheißung, die so nicht explizit für das Gebet, wo man alleine unterwegs ist, auch zu finden ist in der Bibel. Die spezifische Verheißung, wo wir miteinander eins werden, für etwas zu beten, wird es uns geben werden, wird Gott uns erhören. Jesus ist es wichtig, das zu betonen, dass das gemeinschaftliche Gebet den Stellenwert haben soll. Sei das Gebet das Zweite, in der Ehe, unter Freunden, im Hauskreis oder im Gemeindegebet. Und um diese doppelte Herausforderung soll es heute Morgen gehen. Doppelt im Sinn von, was ist eigentlich meine ganz persönliche Haltung zum Gebet? Was für eine Relevanz hat es? Warum bete ich? Warum bete ich nicht? Und auf der anderen Seite die Herausforderung zum gemeinsamen Gebet, wo wir immer wieder vorgelebt bekommen von den frühen Christen. Ich habe mich gefragt, für was haben die Menschen da in Jerusalem eigentlich betet, wo der Petrus gefangen war? Sie sind zusammengekommen zum Beten. Wir lesen einfach, sie haben für ihn betet. Aber wie gross war eigentlich ihr Vertrauen, dass Petrus gerettet wird? Ich behaupte, sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott wird rettend eingreifen. Letztendlich waren alle sehr erstaunt, dass der Petrus plötzlich vor ihnen steht. Es hat niemand den Schirm dabei gehabt, in der Überzeugung, es wird regnen, um das Bild wieder zu brauchen. Sie haben für ihn gebetet, aber wirklich damit gerechnet, dass der Petrus befreit wird, haben sie nicht. Vielleicht habe ich mir überlegt, ist es daran gelegen, dass die ersten Christen gar nicht wirklich mit dem Fokus betet haben. Wir lesen nur, sie haben für ihn betet. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der Fokus vom Gebet viel mehr darauf war, für ihn zu beten, dass er freimütig von Jesus erzählen kann. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 4, wo die Gemeinde zusammenkommt zu beten, wo ihnen verboten wird, weiter von Jesus zu reden. Beten sie nicht, dass Gott die Situation aufhebt und dass sie bewahrt bleiben, sondern sie beten um Freimut, trotzdem weiterhin von Jesus zu erzählen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie in dem Moment eben auch eher so betet haben, dass Gott ihnen hilft zum Beten, zum Dranbleiben, um die Botschaft von Jesus zu verkündigen und nicht jetzt einfach zu sagen, gut, wir hören auf, wir riskieren Kopf und Kragen. Vielleicht haben wir aber auch ein Beispiel dafür von Menschen, die enttäuscht sind. Enttäuscht vom Gebet, enttäuscht von Gott, die frustriert sind. Ihnen allen ist noch im Kopf und bewusst, der Jakobus ist umgebracht worden. Das ist erst gar kürzlich passiert und ich behaupte, sie sind auch dort zusammengekommen, haben auch dort gebetet. Und was ist passiert? Der Jakobus ist hingerichtet worden. Und jetzt haben sie eine ganz ähnliche Situation. Es ist ausweglos. Und ich vermute, dass es so eine Situation war, wo sie gar nicht erwartet haben, dass Gott jetzt auch eingreifen wird. Beim Jakobus hat das auch nicht gemacht. Vielleicht haben sie gehofft, dass er eingreifen wird, beim Jakobus. Und sie sind enttäuscht worden, weil Gott ihnen einfach dahingegeben hat. Und vielleicht haben sie darum auch nur mit halbpatzigem Glauben daran, dass der Petrus gerettet wird, in dieser Situation für ihn eingestanden. Wir wissen es nicht, was ihr Fokus war. Aber was wir wissen und sehen, Gott hat ihre Gebete erhört und entsprechend eingegriffen, dass er den Petrus befreit. Er hat ihn in die Freiheit geführt, entgegen aller Wahrscheinlichkeit. Er erweist sich als ein Gott, wo ihm alles möglich ist. Wo in uns ganz neu das Vertrauen kann fördern kann, wir sind nicht alleine. Und mich beruhigt es, dass selbst der Petrus das irgendwo nicht für möglich gehalten hat. Wir lesen, wie er dort rausgeführt wird und irgendwo das Gefühl hat, das sei eine Vision, das sei eine Erscheinung. Und erst am Schluss schnallt, das ist ja wirklich passiert. Er hat nicht mit seiner Befreiung gerechnet. Und nachher steht er vor dem Tor, die Magd entdeckt, dass es er ist und geht zurück zu der Gemeinde. Und die Gemeinde, die ja schon so viel Übernatürliches erlebt hat, die es vorhin aufzählt, Heiligen und Co., die sagt dieser Magd, du spinnst. Also es ist nicht gerade so, wie soll man sagen, ein gutes Zeugnis für die Gemeinde, wie sie mit dieser Magd umgehen. Und die Magd beharrt darauf und dann schon ihr zu glauben und sagt, okay, wir gehen selber nachschauen, finden sie eine neue Ausrede. Ja, es wird halt der Engel von Petrus sein. Der wird ihm wahrscheinlich ähnlich sehen. Das ist so ein typisch jüdisches Bild dahinter. Jeder Mensch hat seinen eigenen Schutzengel und der sieht ihm anscheinend auch noch ähnlich. Und der Petrus macht weiter Radau vor dem Tor und schlussendlich holt sie ihn rein. Und Lukas schreibt, die Reaktion der Gemeinde ist, sie entsetzten sich. Wir haben das gleiche Wort schon vor einer Woche gehabt, wo der Heilige Geist auf die Nichtjuden gekommen ist. Und sie entsetzten sich. Ein Kommentator schrieb dazu, Entsetzen ist die normale menschliche Reaktion auf die Begegnung mit dem Handeln Gottes. Egal, ob wir Gott noch nie erlebt haben, das erste Mal, oder schon x-mal erlebt haben, wenn Gott eingreift und handelt, dann ruft das immer wieder das Erstaunen manchmal das Entsetzen hervor. Das Ungläubige, das hat Gott tatsächlich gemacht. Das hat Gott geschaffen und gewirkt. Und so ist das Gebet der Ort, wo unser Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind, immer aufs Neue gestärkt wird. Wenn wir beten, dann können wir anfangen, Gottes Macht in seinem Handeln zu erkennen. Gebet offenbart uns die Macht Gottes. Es offenbart uns aber auch die Souveränität Gottes. Und das ist das, was wir nicht so gern sehen. Die Souveränität, wo wir in dieser Geschichte dran sehen, dass Gott hat können sagen, der Petrus rette und der Jakobus rette nicht. Das ist Gottes Souveränität. Er hat Macht zu entscheiden, welche Gebet erhöre ich wie und welche Gebet erhöre ich augenscheinlich für uns nicht. Und das löst eine Spannung für uns aus. Wir haben doch oft das Gefühl, wenn wir beten, dann muss uns doch Gott hören. Wieso reagiert er denn nicht? Warum handelt er so, dass er einmal ein Gebet erhört und in einer anderen Situation, die ganz ähnlich ist oder sogar gleich, erhört er es nicht? Warum kennen wir alle Geschichten von Menschen, die krebskrank dagelegen sind, nicht mehr lange Zeit bekommen von den Ärzten und es ist für sie gebetet worden und sie sind geheilt worden? Und gleichzeitig kennen wir Geschichten von Vätern, Müttern, von kleinen Kindern, wo genauso für sie gebetet worden ist. Und sie sind am Krebs erlegen. Warum handelt Gott so unterschiedlich? Und das löst Spannungen aus, das löst Frust aus und Enttäuschungen. Aber wir lernen in diesen Situationen, Gott ist souverän. Gebet ist eben nicht einfach nur wir beten und er macht's, sondern Gebet ist etwas anderes. Es sind Situationen, die uns herausfordern, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Gebet? Und wie lebe ich, wie verstehe ich Gebet? Und wie sollte ich es vielleicht gescheiter nicht verstehen? Ich glaube, das sind die Momente, wo wir lernen oder verstehen müssen, wer ist eigentlich unser Gegenüber? Oder vielleicht überhaupt mal bewusst werden, im Gebet haben wir ein Gegenüber. Wir haben es bereits angesprochen, wir haben es gegenüber den allmächtigen Schöpfergott. Der souveräne Schöpfergott, der alle Macht und Möglichkeiten hat zum Eingreifen, aber ein Schöpfergott, der autonom handelt, der souverän handelt, der darf souverän handeln, ohne dass wir ihn für das irgendwo zur Rechenschaft ziehen können. Und das lässt mich irgendwo ehrfürchtiger vor den Gott kommen. Wir betonen oft so die Kumpelseite, Jesus ist unser Freund, er ist Mensch geworden, aber auf der anderen Seite begegnen wir dem Gott, der selber entscheidet, autonom, der Schöpfer dieser Welt. Und wir können nichts fordern, sondern wir dürfen ihm einfach begegnen. Und ich glaube, das Zweite, was wir in solchen Momenten lernen dürfen, lernen müssen, ist, wie funktioniert Gebet eigentlich? Wie funktioniert Gebet? Ich glaube, Menschen, auch wir Christen, haben doch oft so, ja, wir geben es vielleicht nicht zu, aber oft haben wir so das Kaugummi-Automaten-Gebetsbild im Kopf. Wir legen unser Gebet unten in den Schlitz und dann drehen wir, indem wir ernstlich und fest beten und dann kommt die Gebetserhörung unten raus. Und wenn sich irgendwo der blöde Kaugummi verklemmt hat, dann rütteln wir halt ein bisschen hin und her und beten noch ein zweites Mal. Und wenn es dann nicht kommt, dann sind wir enttäuscht. Ein zweiter Klassiker ist Gebet als Zauberspruch, habe ich es mal genannt. Wir müssen nur die richtigen Worte finden. Wir müssen genügend lang beten, mit den richtigen Formulierungen, mit genug Glauben. Und dann wird es schon klappen. Auch das ist nicht etwas, was wir explizit so sagen würden. Aber manchmal, wenn wir ehrlich reflektieren über unser Gebetsleben, merken wir, wie wir plötzlich so eine Richtung abdriften und Gebet als Zauberformel anschauen. Oder uns zumindest so verhalten. Und die Bibel zeigt uns auf, Gebet ist viel mehr. Gebet ist Beziehungssache. Es ist nichts Mechanisches, es ist nichts Mystisches. Der Paulus bringt es im Brief an die Galater so auf den Punkt. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Gebet ist Beziehungssache. Der allmächtige, souveräne Schöpfergott macht sich zu unserem Vater. Da ist plötzlich eine Beziehung da. Da ist nichts Unpersönliches. Auch wenn es ehrfurchtgebietend ist, ist auch etwas da, wo Nähe gibt. Geborgenheit, Vertrautheit. Im Gebet dürfen wir zu unserem Vater kommen und auslegen, was uns beschäftigt. Wir dürfen es ihm anlegen. Wir dürfen neue Orientierung finden. Wir dürfen Kraft finden. Wir dürfen uns beschenken lassen. Und ich möchte euch an dieser Stelle das zweite Statement abspielen von Martin, wo er uns erzählt, was für ihn Gebet ist.
Für mich ist Gebet Zeit verbringen mit Gott und meine Anliegen, meine Fragen mit ihm zu teilen. Ich kann ihn loben und preisen und anbeten. Ich kann meine Fragen und Anliegen vor ihn bringen und weiss, dass er sie hört. Und ich kann danken. Das Gebet entlastet meine Seele, weil ich meine Anliegen nachher in seinen guten Händen treibt weiss. Und es macht mich einfach froh, wenn ich spüre, dass ich mit ihm zusammen bin. Manchmal spüre ich es mehr, manchmal weiss es einfach aufgrund der Verheißungen in der Bibel. Aber am Schluss macht es mich einfach immer froh, wenn ich im Gebet im Namen Jesus bete.
Für mich ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Gebet letztendlich eine riesige Herausforderung geworden. Ich war am Freitagabend an einem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich habe ich mich gar nicht dafür, darüber zu predigen. Aber wenn ich die Nachricht von Martin abgelassen habe, habe ich mich einfach hintersinnen, was ist Gebet für mich? Ich bin selber seit einigen Jahren auf einem Weg, wo ich merke, ich entdecke Gebet immer neu, tiefer. Und gerade in der letzten Woche ist wieder so ein neuer Zeitabschnitt aufgebrochen, wo ich Gebet anfange hinterfragen, mein Gebet anfange hinterfragen. Und es hat einfach genau da innen anfangen zu reden. Und ich habe mich einfach gefragt, was ist denn für mich eigentlich Gebet? Lebe ich Gebet so, wie ich es aus der Bibel darf entdecken? Und ich möchte die Frage heute Morgen weitergeben. Was ist Gebet für dich? Ist Gebet für dich das, was die Bibel da drin sieht, die Beziehung mit Jesus, das Unterwegssein mit Gott in der Vertrautheit? Oder warum ist es vielleicht nicht? Und man könnte an dieser Stelle noch ganz lange darüber reden, über all die Verheißungen, die auf dem Gebet liegen, wo wir heute einfach links liegen lassen. Erlebst du, respektive gestaltest du Gebete so, wie sich Gott wünscht und vorstellt, wo du könntest profitieren und begeistert darüber sein? Oder merkst du auch, wie da irgendwo ein Mann gekommen ist, wo du dir wünschst, dass da eine Tiefe reinkommen darf? Dann würde ich dich einladen, mit auf den Weg zu kommen und das vor Gott auszubreiten und genau mit dem einsteigen in ein neues Gebetsleben oder in ein vertieftes Gebetsleben, wo man Gott mehr und mehr als das Gegenüber dürfen erleben, was er uns sehen will. Und ich möchte zu dem zweiten Punkt herausfordern, wie stehst du zum gemeinsamen Gebet? Merken, das ist etwas, was viele Christen herausfordert, weil wir wahrscheinlich den Fokus oder das Bewusstsein nicht haben, was für eine Verheißung auch gerade auf dem gemeinsamen Gebet liegt. Miteinander können beten. Im kleinen Kreis, mit dem Ehepartner, mit Freunden, im Hauskreis oder im Gemeindegebet, wo wahrscheinlich fast, nein, am Sonntagmorgen natürlich dann noch, wo die grösstmögliche Gemeindeversammlung vorhanden ist, wo wir vor Ort haben, wo wir miteinander beten können. Gemeinsam mit Geschwistern, die vor den Vater kommen. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, wir haben Gott. Wir können uns einwenden, wir sind aber auch nicht alleine. Wir dürfen miteinander beten. Heute Morgen einem lieben Freund ein WhatsApp geschrieben, der gesagt, bitte, wenn du noch am Bett bist für den Gottesdienst, bett für die Predigt, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und einfach das Wissen, er hat sofort zurückgeschrieben, er war gerade in der Gebetszeit, er nimmt es gerade auf, einfach das Wissen, dass die Leute am Mitbetten, wir sind gemeinsam am Betten, können uns gemeinsam darauf ausrichten. Und darum wollen wir gerade einen praktischen Teil haben, zum Abschluss von dem Gottesdienst, wo wir einfach eine Minute, zwei, jeder für sich das persönliche Gebet erfahren, die Zeit, die Möglichkeit für das persönliche Gebet, dem Gott begegnen. Und wir werden dann am Schluss, wenn David und Kathrin noch davor sind, in einem gemeinsamen Gebet, mit dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, den Gottesdienst dann ganz abschliessen. Minute Zeit, jeder für sich, um die Gedanken gerade mit Gott direkt zu bewegen.